Wie lange noch? Ein Theologe sitzt in der Gefängniszelle, im Gestapo-Gefängnis in der Prinz-Albrecht-Straße in Berlin, verhaftet von den Nazis, weil er den Widerstand gegen Hitler unterstützt hat. Und was in dieser Zelle passiert, das kann man nachlesen in den Briefen, die Dietrich Bonhoeffer an seine Familie und seine Freunde schreibt in diesen Jahren. Er hofft darauf, bald wieder freizukommen. Er verlässt sich auf Gott, aber er kommt nicht frei. Im Dezember 1943 schreibt Bonhoeffer an seine Familie: Es bleibt mir wohl nichts anderes übrig, als euch für alle Fälle schon einen Weihnachtsbrief zu schreiben, wenn es mir auch über mein Begriffsvermögen geht, dass man mich möglicherweise noch über Weihnachten hier sitzen lassen will. 1943. Ein Weihnachten später ist Bonhoeffer immer noch im Gefängnis. Immer noch Gefangener des Hitlerregimes. Und in dem Weihnachtsbrief 1944 vom 19.12. schreibt er an seine Verlobte: Meine liebste Maria, ich bin so froh, dass ich dir zu Weihnachten schreiben kann und durch dich auch die Eltern und Geschwister grüßen und euch danken kann. Es werden stille Tage in unseren Häusern sein. Du darfst aber nicht denken, ich sei unglücklich. Was heißt denn glücklich und unglücklich? Es hängt so wenig von den Umständen ab, sondern eigentlich nur von dem, was im Menschen vorgeht. Es sind nun fast 2 Jahre, dass wir aufeinander warten, liebste Maria. Werde nicht mutlos. Ich bin froh, dass du bei den Eltern bist. Hier noch ein paar Verse, die mir in den letzten Abenden einfielen. Sie sind der Weihnachtsgruß für dich und die Eltern und meine Geschwister. Und dann kommen die Zeilen, die wir gesungen haben, von guten Mächten. Treu und still umgeben, behütet und getröstet, wunderbar, so will ich diese Tage mit euch leben und mit euch gehen in ein neues Jahr, verbunden im Gebet, verbunden durch den Gott, dem wir vertrauen. Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Das ist die Entstehungssituation dieser Verse. Und wenn wir uns das klar machen, dann können wir umso dankbarer sein dafür, dass wir den Jahreswechsel unter ganz anderen Bedingungen heute feiern dürfen. Und umso mehr wollen wir der Mitchristen gedenken, die heute, Silvester 2012, inhaftiert, verfolgt, bedrängt, gequält werden. Und davon gibt es genug. Mehr als 150.000 Märtyrer, schätzt man, werden in der Regel Jahr für Jahr umgebracht wegen ihres Glaubens an Jesus Christus. Und wie viele sind gefangen, gefoltert, auch heute. Wir wollen für sie beten. Und zugleich Gott danken dafür, dass er uns diese Freiheit schenkt, die wir nicht verdient haben. Aber auch so ist manchem von uns das Herz heute Abend nicht nur leicht. Jeder schleppt sein Bündel mit ins neue Jahr. Jeder hat so ein Bündel, das er nicht einfach abwerfen kann an der Schwelle zum neuen Jahr. Das wäre ja schön, wenn wir es einfach abwerfen würden und das neue Jahr gewissermaßen wieder bei Null losginge. Da ist die Sorge um einen Menschen, den wir lieben. Da ist die eigene Not, vielleicht weil wir vor einer Krankheit Angst haben, weil es Trauriges in der Familie gibt. Weil die Arbeit des nächsten Jahres völlig ungewiss ist. Da sind bestimmte Projekte und Anliegen, bei denen wir uns vorgenommen hatten, so 2012 werden die gelöst. Am Ende des Jahres hast du das Ding in trockenen Tüchern. Und es ist anders gekommen. Und wir schleppen auch dieses Bündel mit. Und da ist Schuld, über der unser Gewissen nicht ruhig wird. Wir drängen das vielleicht weg, wir vergessen es, aber es kommt dann doch wieder hoch. Wie kommen wir dahin, getrost in diese Zeilen einstimmen zu können? Das ist die große Frage heute Abend. Und so wie wir es das ganze Jahr über Woche für Woche getan haben, wollen wir auch heute Abend noch einmal unsere Zuflucht zu Gottes Wort nehmen. Zu dem lebendigen Gott, dem wir vertrauen und von dem wir immer wieder erlebt haben, dass er zu uns spricht durch sein Wort, dass er uns nicht im Stich lässt, dass er uns nicht bei uns selbst belässt. In den Weihnachtstagen haben wir ja immer wieder auf Propheten des Alten Testamentes gehört, wie die Weihnachten angekündigt hatten, vornehmlich auf den Propheten Jesaja. Wer will, kann das nochmal nachhören über die Homepage der Gemeinde, beg-hannover.de. Und so wollen wir in dieser prophetischen Spur bleiben und auch zum Jahresschluss noch einmal einen Propheten studieren miteinander, den Propheten Habakuk. Es ist ein ganz kleiner Prophet, nur 3 Kapitel hat er geschrieben, ein einziges Prophetenbuch. Man kann den Mann leicht übersehen, aber umso schöner, dass Frau Trunk auf diesem wieder wunderschön gestalteten Gottesdienstzettel uns einige Verse davon auch abgedruckt hat und wir die mitnehmen können. Und ich möchte Sie ohnehin bitten, nehmen Sie dieses Gottesdienstblatt mit, dann können Sie auch die Texte, die wir gesungen haben, noch einmal nachvollziehen. Habakuk mit der Frage, wie können wir getrost in das neue Jahr gehen? Wie können wir getrost in das neue Jahr gehen, ohne uns selbst zu belügen, ohne uns in die Tasche zu lügen? Das ist ja die entscheidende Aufgabe. Nicht uns für ein paar Stunden so ein bisschen in Silvesterstimmung zu versetzen und all das Schlechte mal zu vergessen, sondern wie können wir getrost in das neue Jahr gehen, ohne uns etwas vormachen zu müssen? Das ist ja das Ziel. Und wenn wir wissen wollen, mit wem wir es hier zu tun haben, wollen wir vorab das persönliche Bekenntnis von Habakuk hören. Es steht in diesem Buch, das haben Sie noch nicht auf Ihrem Gottesdienstblatt. Es steht im 2. Kapitel dieses 3-Kapitel-Buches, Vers 4. Da sagt Habakuk, siehe, wer halsstarrig ist, der wird keine Ruhe in seinem Herzen haben. Der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. Das ist gewissermaßen seine persönliche Signatur in diesem Prophetenbuch. Wer halsstarrig ist, der wird keine Ruhe in seinem Herzen haben, der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. Und halsstarrig und gerecht, das meint hier nicht einfach menschliche Charakterzüge. Nach dem Motto, der eine ist ein bisschen stolzer und ein bisschen sturer und der andere eben etwas gerechter und freundlicher. Sondern es meint jeweils unser Verhältnis zu Gott. Halsstarrig bedeutet, ich bin stolz gegenüber Gott. Ich bin ignorant gegenüber Gott. Ich bilde mir ein, ihn nicht zu brauchen. Ich zeige ihm die kalte Schulter. Ich lasse ihn aus meinem Leben heraus. Ich rede mir selber ein, du schaffst es alleine, du brauchst ihn nicht. Ich bin selbstgerecht, halsstarrig, stolz. Das ist hier gemeint, das Verhältnis zu Gott. Und dann das Gegenüber zum Halsstarrigen ist der Gerechte. Und gerecht bedeutet in der Bibel nicht ein Mensch ohne moralischen Fehl und Tadel. Sondern gerecht bedeutet, meine Sünde ist mir vergeben. Das heißt gerecht. Und das ist die Signatur von Habakuk, dass er sagt, meine Sünde ist mir vergeben. Und wie? Durch Glauben. Der Gerechte wird durch Glauben leben. Das ist das Geheimnis. Ich glaube dem heiligen Gott, der mir ein Vertrauensverhältnis zu sich persönlich anbietet, der mich einlädt, zu ihm zu beten, der mir dieses großartige Angebot macht, meine Schuld vor ihm zu bekennen und bei ihm abzuladen. Der Gerechte wird durch Glauben leben. Wer diesem heiligen Gott persönlich zu vertrauen bereit ist, der wird Vergebung seiner Schuld geschenkt bekommen. Und die Kontaktstelle, die Gott uns dann seit dem Neuen Testament als die einzige und völlig ausreichende und unüberbietbare Kontaktstelle angeboten hat, ist sein eigener Sohn, den er uns geschenkt hat. Darum haben wir Weihnachten gefeiert jetzt. Den er hineingeschickt hat in diese Welt, um uns in unüberbietbarer Deutlichkeit die Liebe des Vaters im Himmel zu beweisen und um dann das Entscheidende zu tun, was uns rettet. Nämlich, er geht den Weg von der hölzernen Krippe bis an das hölzerne Kreuz und er nimmt diesen grauenvollen Verbrechertod dort auf sich, freiwillig. Und er sagt, warum er das tut, um für uns die Strafe zu bezahlen für unsere Schuld, für unsere Gottlosigkeit, für unseren Unglauben. Jene Strafe, die wir niemals selbst vor Gott abtragen könnten. Und so können wir gerecht werden durch den Glauben an Jesus. Dadurch, dass wir unsere Halsstarrigkeit Gott gegenüber aufgeben. Dass wir unseren Nacken im besten Sinne des Wortes beugen. Uns vor diesem heiligen, lebendigen Gott beugen und sagen, Herr, ich brauche deine Vergebung. Und ich danke dir, dass du so weit gegangen bist, dass du deinen eigenen Sohn geschickt hast, um meine Schuld für immer abzutragen und zu sühnen. Und darum kann man sagen, wer diesem heiligen Gott vertraut, für den ist die Schuldfrage klärbar. Und der kennt den Weg, wie er all die Schuld, die ihm im Gewissen bewusst wird, die aufsteigt in einer ruhigen Minute, die wir vielleicht verdrängt haben, aber die dann doch irgendwie wieder unbesiegbar vor uns steht, wie er die Schuld loswerden kann. Das ist das Großartige. Christen können befreit von Schuld ins neue Jahr gehen. Dieses Bündel dürfen wir abwerfen. Und darum ist es sehr passend, heute das Abendmahl zu feiern, am Ende des Jahres, nicht weil das Abendmahl eine automatische Sündenvergebungsveranstaltung wäre. Das ist es nicht. Die Sünde wird uns nicht dadurch vergeben, dass wir an einem Ritual teilnehmen, sondern dass wir in unserem Herzen uns vor dem heiligen Gott beugen und seinem Sohn Jesus Christus glauben. So wird uns unsere Sünde vergeben. Aber im Abendmahl will Gott uns das nochmal zusprechen, sodass wir es schmecken können auf der Zunge. So wahr du dieses Brot jetzt runterschluckst, so wahr du diesen Wein auf deiner Kehle spürst, so wahr und so real ist es, dass ich dir deine Schuld vergebe, wenn du mir vertraust. Also dieses Bündel können wir abwerfen. Und das ist schon mal eine ganz, ganz starke Erleichterung. Der Gerechte wird durch seinen Glauben an Jesus leben. Er wird Vergebung seiner Sünde haben. Er wird in einem versöhnten Verhältnis mit dem heiligen Gott stehen. Und er darf wissen, ich bin gerettet für Zeit und Ewigkeit. Und wenn mein letztes Stündchen kommt, dann werde ich nicht in die ewige Verlorenheit hineinsterben. Dann wird meine Zielbestimmung nicht die Verdammnis sein, wie die Bibel das nennt, nicht die Hölle, sondern der Himmel. Ich darf mich freuen auf den Gott, der mich festhält und bewahrt und ans Ziel bringt. Und das wusste Habakuk. Die Schuldfrage ist lösbar. Sie war auch für ihn persönlich gelöst. Nun aber kommt ein zweiter Punkt. Auch wenn die Schuldfrage geklärt ist, das ist das Wichtigste, dass wir mit dem persönlichen Gott im Reinen sind, können wir trotzdem noch Sorgen und Probleme haben mit Dingen, die wir einfach nicht beeinflussen können, bei denen wir nichts direkt machen können und die trotzdem drohend vor uns stehen. Wie sollen wir damit umgehen? Welches Beispiel kann Habakuk uns dafür geben? Und da hilft uns, dass wir an seinem kleinen Prophetenbuch sehen dürfen, dass Habakuk selber ein massives Problem hatte. Dieser Mann hatte ein massives Problem und das finden wir jetzt in jenen Versen, die wir auf dem abgedruckten Gottesdienstzettel haben. Und ich möchte Sie bitten, Ihren Zettel auf dieser Stelle einfach mal aufzuschlagen. Habakuk zunächst das Kapitel 1, die Verse 1 bis 6. Dies ist die Last, die der Prophet Habakuk geschaut hat. Und jetzt kommt seine Not. Herr, wie lange soll ich schreien und du willst nicht hören? Wie lange soll ich zu dir rufen, Frevel, und du willst nicht helfen? Warum lässt du mich Bosheit sehen und siehst dem Jammer zu? Raub und Frevel sind vor mir, es geht Gewalt vor Recht. Das Gesetz ist ohnmächtig und die rechte Sache kann nie gewinnen, denn der Gottlose übervorteilt den Gerechten. Darum ergehen verkehrte Urteile. Und dann kommt Gottes Strafgericht durch die Chaldäer, das ist eine Überschrift. Schaut hin unter die Heiden, sagt Gott, seht und verwundert euch, denn ich will etwas tun zu euren Zeiten, was ihr nicht glauben werdet, wenn man davon sagen wird. Was ist Habakuks Problem? Dazu müssen Sie verstehen, was für eine Situation in Israel herrschte zu seiner Zeit. Wir schreiben etwa das Jahr 600 vor Christus. In Israel ist König Joachim an der Macht, ein skrupelloser Mann, ein gottloser Mann. Er richtet sich nicht nach dem Wort Gottes, er sorgt nicht für Gerechtigkeit. Israel ist wie eine Bananenrepublik geworden. Die Kriminalitätsrate steigt ins Unermessliche. Wer keine Ellenbogen hat, bleibt auf der Strecke. Gewalt und Betrug bestimmen das öffentliche Leben. Das ist die Situation. Und Gott schweigt. Und das ist Habakuks Not. Er erwartet, dass Gott schon längst reinhaut. Dass Gott schon längst dazwischen fahren müsste, angesichts des dramatischen Unrechts, das sein Volk sich leistet. Die Leute, die sich öffentlich auf ihn berufen, Priester sind dabei, Alle machen mit. Und Habakuk weiß, für Gott muss das Zugucken noch viel schlimmer sein als für mich selbst. Denn Gott ist heilig. Gott liebt sein Volk. Gott hat diesem Volk seine Wahrheit und seine Weisung gegeben. Wie lange noch? Warum greifst du nicht ein, Gott? Das ist hier die Frage. In Vers 2 sehen Sie, dass Habakuk zweimal ruft, wie lange soll ich schreien und du willst nicht hören? Wie lange soll ich zu dir rufen, Frevel, und du willst nicht helfen? Habakuk sitzt immerhin nicht in der Schmollecke. Habakuk sitzt auch nicht mit den Kumpeln am Stammtisch und mosert über Gott. Wie kann das sein, dass es da einen Gott gibt, wenn es so viel Leid in der Welt gibt? Sondern Habakuk liegt auf seinen Knien und schreit zu Gott. Er wendet sich mit seiner ganzen Not und seiner ganzen Last an den Gott, dem er vertraut. Aber Gott schweigt. Habakuk bekommt keine Antwort. Wie lange? Wie lange? Wie werden wir damit fertig, wenn Gott schweigt? Wenn wir auf bestimmte Missstände und Nöte sehen, die wir einfach nicht mit Gottes Wesen und Gottes Charakter vereinbaren können und die uns von Zeit zu Zeit zweifeln lassen. Warum schweigt Gott? Wie lange? Oder wenn wir auf die Situation in unserem Land sehen, wo Gottes Gebote an vielen Stellen mit Füßen getreten werden. Wenn wir an den Zynismus der Postmoderne denken und ihren totalen Relativismus, der behauptet, es kann gar keine Wahrheit geben. Und es kann keinen Gott geben, der uns die Wahrheit hier noch in formulierbaren Worten mitteilen könnte. Und Gott scheint zu schweigen. Ein Kollege von mir hat mal erzählt, wie er bei einer Begegnung mit Schülern von einem 15-Jährigen angesprochen wurde. Und der hat ihm gesagt, wissen Sie, von mir aus können die ihren Christus ruhig nochmal annageln. Und er sagt, da habe ich mir gewünscht, dass mein Herr aus der unsichtbaren Welt herausträte und dem Jungen klarmachte, dass Christus der Herr des Kosmos ist. Und dass ohne ihn kein Herzschlag funktioniert und ohne ihn kein Elektron sich bewegt. Ich habe mir manchmal gewünscht, sagt der Kollege, dass mein Herr mit loderndem Wagen durch Europa zöge. Ich habe mir gewünscht, dass die ganze Welt zu Boden fällt und Tausende von Menschen sagen, Ehre sei dem Sohn Gottes. Aber der Herr schaut mich und uns alle große und kleine Menschen an, die wir diese Sehnsucht haben und sagt, mein Sohn, geh du in die Welt und predige du allen Völkern, solange deine Tage reichen. Ich werde keinen Menschen zwingen. Ich werde Kaiphas nicht zwingen und Pilatus nicht zwingen. Aber wenn du predigen wirst, dann wird es immer wieder geschehen, dass Menschen mir begegnen und verstehen, sie leben vor einem heiligen Gott. Und sie dürfen mich im Glauben anrufen. Wie lange schweigst du, Gott? Die Rechtssicherheit wird total zerstört, sagt Habakuk in Vers 4. Darum ist das Gesetz ohnmächtig. Die rechte Sache kann nie gewinnen. Der Gottlose übervorteilt den Gerechten. Darum ergehen verkehrte Urteile. Man kann das übersetzen, das Recht kommt verdreht heraus. Die Freiheit wird immer weiter eingeschränkt. Wahrheit und Lüge werden auf den Kopf gestellt. Robbenbabys werden besser geschützt als Menschenembryos. Und Gott scheint zu schweigen. Wenn wir in die Welt sehen, in unsere Gesellschaft sehen, gut, das kann man vielleicht irgendwie noch aushalten, aber schlimmer wird es dann, wenn wir auf unsere persönliche Situation schauen. Wenn wir vielleicht schon lange für die Beendigung einer Notlage, einer sehr persönlichen Notlage bitten. Dass doch endlich die Krankheit besser werden möge, dass doch endlich ein Lichtblick am Horizont erkennbar werden möge. Dass doch endlich das Kind zurückkommt, dass doch endlich ein Lebenszeichen von ihm irgendwie eintrifft. Ich weiß von Eltern hier aus Hannover, treue, bekennende Christen, Tochter hat sie irgendwann einfach verlassen. Gewissermaßen von einem Tag auf den anderen. Und sie suchen sie und sie hält sich total verborgen. Endlich ein Lichtblick, wenn das doch da wäre. Endlich ein Lebenszeichen, endlich ein Hoffnungszeichen, dass die Ehe vielleicht doch noch zu retten ist. Endlich eine Aussicht, dass es irgendwann mal wieder mit einer Arbeitsstelle klappt. Endlich ein Hoffnungszeichen, dass diese diese Wellen der Depression und der Dunkelheit, die das Herz erfassen, irgendwann mal aufhören mögen. Und Gott schweigt. Und die Not löst sich nicht auf. Und der Mensch, für den wir beten, um den wir ringen, ändert sich nicht. Das ist Habakuks Situation. Und dann bewegt sich etwas. Endlich bricht Gott sein Schweigen. Aber als Gott dann antwortet, da ist es fast noch schlimmer, als dass er geschwiegen hat. Denn Gott sagt zu Habakuk, ja, ich werde die Chaldäer schicken. Ich werde diese Chaldäer schicken, diese gottlose Nation, und die werden in diesem Falle mein Gerichtswerkzeug sein an deinem Volk Habakuk und an meinem Volk. Ich gucke nicht tatenlos zu. Und ich gehe diesen Weg, dass ich diese Babylonier kommen lasse. Sie werden am Ende auch scheitern, aber sie werden für eine Zeit mein Gerichtswerkzeug sein. Und das kann Habakuk nun erst recht nicht verstehen. Als Gott geschwiegen hatte, war es schlimm, aber jetzt, wo Gott redet, ist es noch schlimmer für ihn. Und als Gott das sagt, schaut hin unter die Heiden, seht und verwundert euch, Vers 5, ich will etwas tun zu euren Zeiten, was ihr nicht glauben werdet, wenn man davon sagen wird, ich will die Chaldäer erwecken, das ist ein anderer Ausdruck für die Babylonier, ein grimmiges und schnelles Volk, das hinziehen wird, soweit die Erde ist, und Wohnstätten einzunehmen, die ihm nicht gehören. Und sie werden Israel bedrängen. Und so ist es gekommen. Etwa 13 Jahre später wurde Israel in die babylonische Gefangenschaft endgültig deportiert. Und Habakuk kann es nicht fassen. Er sagt, Herr, wie kannst du das machen? Und an dieser Stelle müssen wir eine Wahrheit lernen. Wissen Sie, Gott ist absolut verlässlich. Aber Gott ist absolut nicht berechenbar. Er ist heilig. Er ist nicht so klein, dass er in die schmalen Schubladen unseres begrenzten Denkvermögens hineinpassen würde. Das ist er nicht. Er ist Gott. Und wir sind Menschen. Sehr begrenzt. Er ist souverän. Und das ist eine der großen Lektionen, die wir aus dem Buch Habakuk wissen und die uns ein großer Trost sein kann für das neue Jahr. Gott handelt souverän in der Geschichte. Wie jemand mal gesagt hat, History is his story. Die Geschichte ist seine Geschichte. History is his story. Wir verstehen das nicht immer. Und wissen Sie, wir haben so unsere kleinkarierten Vorstellungen davon, was Gott dürfe und was er nicht dürfe. Was Gott zulassen kann und was er verhindern muss. Das wissen wir alles ziemlich genau. Wir haben da unsere Agenda. Und sobald Gott sich nicht dran hält, sagen wir, oh, was ist das für ein Gott? Das ist unsere Kleinkariertheit. Und Gott sagt, schaut hin unter die Heiden, seht auf den Horizont der Weltgeschichte. Das ist der Rahmen, in dem ich handle. Seht euch das Heute-Journal an und die Tagesthemen und dann macht klar, bei allem, was da läuft, alles, was läuft, kann nur laufen, solange ich es zulasse. Und vertraut mir, die Weltgeschichte läuft mir nicht aus dem Ruder. Ja, Gott lässt manches zu. Und ja, wir verstehen ihn oft nicht. Aber keine Macht kann sich letztlich gegen seinen Plan durchsetzen, auch in unserem Leben. Das ist die Botschaft von Habakuk. Und es war ein Irrtum, was die Atheisten in der DDR gesungen haben, ohne Gott und Sonnenschein fahren wir die Ernte ein. Und die Christen haben es besser gewusst und sie haben dagegen gesungen, ohne Sonnenschein und Gott geht die DDR bankrott. Und so ist es ja dann auch gekommen. Da leuchtet uns das noch ein, wenn wir sagen, Gott ist Herr der Geschichte. Wenn die DDR bankrott geht, das leuchtet uns noch irgendwie ein. Wenn der Kommunismus, der die Macht und Realität Gottes leugnet, scheitert, das leuchtet uns noch irgendwie ein. Aber dass Gott der Herr Geschichte ist, gilt eben auch, wo wir diese Geschichte nicht mehr verstehen. Das gilt auch, wenn die heidnischen Chaldäer kommen werden, um Gottes eigenes Volk zu besiegen. Auch da bleibt Gott der Herr der Geschichte. Wohlgemerkt, das mindert nicht die Schuld der Menschen. Auch die Chaldäer werden ja noch zur Rechenschaft gezogen werden. Das mindert nicht die Schuld der Nazis, die Millionen von Juden umgebracht haben. Aber Gott hat den Holocaust zugelassen. An seinem eigenen Volk. Es ist unvorstellbar. Er hätte ihn verhindern können. Wir wissen nicht, warum es so gekommen ist. Wir haben auch nicht das Recht, über Gottes Weltregiment zu spekulieren. Wir haben zu akzeptieren, dass Gott heilig ist in seinen Wegen. Aber wir dürfen wissen, dass Gott der Herr der Geschichte bleibt. Und wir dürfen aus diesem Buch Habakuk auch sehen, dass Gott dafür sorgt, dass es für seine Leute am Ende gut ausgeht. Dass die, die sich im Glauben an ihn wenden, gerettet werden, so oder so. Dass diejenigen, die zu ihm gehören wollen, nicht im Stich gelassen werden und nicht in der Verzweiflung enden. Und das wusste auch Bonhoeffer. Und er hat es immer wieder deutlich gesagt. Und wenn mein Leben jetzt schon hier zu Ende sein sollte auf dieser Erde, und so ist es ja dann auch gekommen. Er hat dieses Lied geschrieben, Weihnachten 1944 und Frühjahr 1945 ist er dann hingerichtet worden. Und er hat es immer wieder deutlich gesagt, auf dem Weg zur Freiheit ist der Tod das höchste Fest. Das ist eine Formulierung von Bonhoeffer. Auf dem Weg zur Freiheit ist der Tod das höchste Fest. Er ist die letzte Station, bevor wir für immer bei unserem Herrn sein werden. Und dann, wie es Sören Kierkegaard gesagt hat, dann darf ich laben, mich an Lebensbächen und ewig, ewiglich mit Jesus sprechen. Es war auch ein Vers, den Bonhoeffer geliebt hat. Er ist der Herr der Geschichte und er sorgt dafür, dass es für seine Leute gut ausgeht. Aber wie gehen wir damit um in der Zeit, wo wir noch warten, wo wir noch unter diesem Druck stehen, wo wir die ganze Wucht und die ganze Last der Fragen auf unserer Seele spüren? Und das möchte ich zum Schluss deutlich machen an Habakuk, wie er mit dieser für ihn fast ausweglosen Frage umgegangen ist. Das Schlimme war ja, dass er Gott nicht mehr verstand. Solange wir Menschen nicht mehr verstehen, okay, das ist schon schlimm genug. Aber bei Habakuk war es eben so, dass er Gott nicht mehr verstand. Und jetzt lassen Sie uns am Ende sehen, wie Habakuk damit umgegangen ist. Und hier finden wir so etwas wie eine, ich nenne das die Habakuk-Methode. Und ich möchte Ihnen Mut machen, mit dieser Habakuk-Methode im neuen Jahr an solche Fragen heranzugehen. Wenn das große Fragezeichen über Ihrem Weg plötzlich wieder auftaucht und Sie Gott nicht verstehen können und Sie es kaum noch aushalten, dann erinnern Sie sich an diese Verse hier und wagen Sie es, diese Habakuk-Methode anzuwenden, die drei ganz einfache Schritte hat. Wie reagiert Habakuk nun in dieser für ihn ausweglosen Situation? Sehen wir auf die Verse 12 und 13. Was sind seine ersten Worte, nachdem Gott angekündigt hat, dass er die Chaldäer, die Babylonier schicken wird? Das finden Sie auf der nächsten Seite Ihres Gottesdienstblattes. Habakuk 1 ab Vers 12. Das ist Habakuks erste Reaktion jetzt. Was sagt er? Aber du, Herr, mein Gott, mein Heiliger, der du von Ewigkeit her bist, lass uns nicht sterben. Sondern lass sie uns, o Herr, nur eine Strafe sein. Lass sie, o unser Fels, uns nur züchtigen. Deine Augen sind zu rein, als dass du Böses ansehen könntest. Und dem Jammer kannst du nicht zusehen. Das Erste, was Habakuk tut, ist der Blick nach oben. Erster Schritt, Blick nach oben. In dem Moment, wo Habakuk Gottes erschreckende Antwort bekommt, dass der die Chaldäer schicken wird, da reagiert Habakuk für mich ganz überraschend. Er wendet sich an Gott, er richtet den Blick nach oben. Keine Klage, keine Beschwerde. Ja, er schüttet Gott sein Herz aus, er schüttet Gott seine Fragen hin. Aber er wendet den Blick nach oben. Und wissen Sie, das klingt fast wie ein Lobgesang. Habakuk richtet den Blick nicht auf das Problem, sondern er richtet bildlich gesprochen den Blick nach oben, auf Gott. Auf engstem Raum ganz viele wichtige Aussagen über die Person Gottes macht er hier. Und man sieht, er kennt ihn. Als die Not kommt, kennt er seinen Gott. Er hat noch keine Antwort, Habakuk. Er weiß noch keine Lösung. Er versteht nicht, warum Gott so vorgeht. Er weiß auch noch nicht, wie das alles enden wird. Aber Habakuk weiß, wer Gott ist. Verstehen Sie, das ist das Entscheidende. Er klammert sich daran fest, an das, was er bisher mit Gott erlebt hat, an das, was er bisher von Gott erfahren hat. Er hält sich an das, was er bisher von Gott weiß. Er hält das fest, was Gott ihm bisher von sich selbst offenbart hat. Je morastiger der Boden ist, auf dem wir uns bewegen, umso wichtiger ist es, dass wir trockene Stellen haben, auf denen unser Fuß Halt findet. Und das möchte ich Sie fragen, kennen Sie den heiligen Gott. Sie müssen ihn nicht völlig verstehen. Keiner von uns versteht den ewigen Gott völlig. Es ist völlig normal, dass wir ihn nicht verstehen. Aber kennen Sie ihn? Das ist das Entscheidende bei Habakuk. Er versteht nicht Gottes Vorgehen in dieser Situation. Aber er weiß, wer Gott ist. Beim Militär gibt es ja die Strategie des indirekten Angriffs. Das haben die Alliierten im Zweiten Weltkrieg gemacht, dass sie Deutschland zunächst mal in Nordafrika bekämpft haben. Und gewissermaßen macht Habakuk es ähnlich. Er betreibt eine indirekte Strategie. Sein erster Blick geht nicht auf das Problem selbst, sondern auf Gott. Und das ist der erste Schritt, den er uns hier zeigt. Lass dich nicht fixieren von deinem Problem. Das ist kein Trick, das hat nichts zu tun mit positiven Denken oder irgendwelchen Ablenkungsmanövern, sondern sieh die Realitäten, wie sie wirklich sind. Und die größte Realität ist der heilige Gott. Also konkret, da wird ein Christ arbeitslos und natürlich ist die Gefahr dann groß, dass er ständig um dieses Problem kreist. Und Blick nach oben bedeutet, dass er sich klar macht, an wen glaube ich eigentlich? Wer ist eigentlich der Herr? Ich bin nicht in der Hand meines Problems, sondern ich bin in der Hand meines Gottes. Ich bin nicht in der Hand meiner Diagnose, die der Arzt mir vielleicht stellt, sondern ich bin in der Hand meines Gottes. Ich bin nicht in der Hand eines blinden Schicksals. Ich bin nicht in der Hand meiner Gegner, die mich fertig zu machen versuchen. Ich bin nicht in der Hand meiner Ängste, sondern ich bin in der Hand meines Gottes. Wo setze ich an? Bei meiner Not oder bei Gott? Es gibt eine berühmte Erzählung davon, wie die Frau von Martin Luther, Käthe Luther, genau diese Strategie ihrem Mann verordnet hat in einer Situation, wo er total am Ende aller seiner Hoffnungen war. Und wie so viele große Leute war auch Luther zeitweilig sehr, sehr schwermütig veranlagt. Und er hat alle Fenster verriegelt. Er hat aufgehört zu arbeiten. Er saß an seinem Schreibtisch und stierte nur noch vor sich hin. Und seine Frau konnte es nicht ertragen und schließlich ist sie mit Trauerkleidern in sein Studierzimmer gegangen. Und er ist aufgeschreckt und sagt, wer ist gestorben? Und Käthe hat gesagt, Gott, was? Und Käthe hat gesagt, ja, Gott ist tot. Wenn mein Mann Martin nicht mehr arbeiten und beten kann, dann muss Gott tot sein. Und das hat Luther sofort verstanden. Er hat sofort kapiert, ich benehme mich so, als wäre Gott tot. Sie hat seinen Blick weggerichtet von dem Problem hin auf Gott und fortan hat er die Fenster wieder aufgemacht, ist auf seine Knie gegangen, hat zu Gott gerufen und hat sich dann frisch an seinen Schreibtisch gesetzt, weil er begriffen hat. Und das hat die Käthe ihm so wunderbar deutlich gemacht. Ich tue so, als ob mein Problem übermächtig wäre, aber Gott lebt. Ich glaube doch, dass Gott lebt. Ich habe ihn doch erfahren. Ich habe doch sein Wort. Warum verhalte ich mich dann so, als ob Gott tot wäre? Blick nach oben. Damit war das Problem noch nicht weg. Aber es erschien in einem völlig anderen Licht. Und genauso macht es Habakuk. Während um ihn herum alles andere wankt, während die Not nach ihm greift, während sie an ihm nagt, während sie ihn runterziehen will, klammert er sich an Gott. Wendet er seinen Blick im übertragenen Sinne nach oben. Und da merkt man, dass er Gott gut kennt. Und Sie sehen das hier. Es ist fast ein kleines Seminar über die Person Gottes, was er uns in diesen beiden kurzen Versen gibt. Er sagt, von Ewigkeit her, Gott ist ewig. Bist du nicht von Ewigkeit her? Du stehst über der Geschichte. Du bist nicht der Vergänglichkeit unterworfen. Du herrschst von Ewigkeit zu Ewigkeit. Du bist mein Gott. Und er sagt, mein Gott. Das sagt er hier ganz deutlich in Vers 12, in der ersten Zeile. Mein Gott. Das heißt, er hat ein persönliches Vertrauensverhältnis zu ihm. Er weiß, dieser Gott ist mir nahe. Auf diesen Gott kann ich mich verlassen. Er ist mir treu. Und das hat Gott uns ja, seitdem er seinen Sohn zu uns geschickt hat, noch sehr viel deutlicher gemacht, dass er uns nahe sein will. Und dann sagt Habakuk, mein Heiliger. Er weiß, dieser Gott ist heilig. Er ist absolut gerecht. Er kann nie wirklich Böses tun. Er ist ohne jeden Fehler. Er ist völlig rein. Er ist absolut wahrhaftig. Und er ist erschreckend, weil ich ihn oft nicht verstehe. Und dieser Gott ist allmächtig. Er sagt, du hast sie kommen lassen, Herr. Es geht um dein Handeln. Selbst wenn noch die Feinde bestimmte Dinge tun dürfen, dann nur, weil du es zulässt. Und er sagt dieses wunderbare Wort über Gott, unser Fels, du bist unser Fels. Unsere Füße zittern, aber wir stehen auf einem Felsen und der Fels zittert nicht. Du bist absolut zuverlässig, Gott. Und deswegen weiß ich, auch wenn ich es absolut nicht verstehe, es wird gut, es wird irgendwie gut und richtig ausgehen. Das ist der Blick nach oben. Wir werden nicht sterben. So kann man diesen Satz auch übersetzen aus dem Hebräischen. Wir werden nicht sterben. Das ist nicht nur eine Bitte, sondern das ist eine Gewissheit, von der Habakuk hier ausgeht. Der Blick nach oben. Und wissen Sie, dieser Blick nach oben ist durch nichts anderes zu ersetzen. Und deswegen ist es so wichtig, dass Sie diesen Gott kennen. Und wenn Sie sagen sollten, ich kenne ihn nicht genug, dann möchte ich Sie bitten, setzen Sie alles daran in diesem neuen Jahr, um Gott besser kennenzulernen. Er will sich finden lassen. Gott hat nach nichts mehr Sehnsucht als danach, dass seine Geschöpfe nach ihm suchen und nach ihm rufen. Und sie finden ihn. Sie finden ihn in seinem Wort. Sie finden ihn, wenn sie ihn darum bitten und sagen, allmächtiger Gott, wenn es dich wirklich gibt. Und wenn das alles nicht nur eine religiöse Träumerei ist und eine spirituelle Show. Wenn dahinter deine Realität wirklich steht, dann lass mich dich finden. Und dann gib mir Gewissheit. Und dann lass mich die richtigen Gründe auch finden. Und zeig mir, dass du wirklich da bist. Ich kann Ihnen garantieren, wenn Sie sich mit dieser Ernsthaftigkeit an Gott wenden, dann wird er sich finden lassen. Er wird sich nicht verbergen, sondern er wird Ihnen eine Gewissheit und eine Klarheit und einen Trost und einen Frieden schenken, von dem Sie bisher noch überhaupt nichts ahnen könnten. Der Blick nach oben. Und dann der zweite Schritt der Habakuk-Methode, das ist der Blick nach unten. Das ist der Blick in den Abgrund. Das Problem ist ja noch nicht gelöst. Der Abgrund ist ja noch da. Die Frage brennt dem Habakuk ja noch auf dem Herzen und das kommt jetzt. Das zweite ist der Blick nach unten. Ab Vers 13, zweiter Teil. Warum siehst du dann aber den Räubern zu und schweigst, wenn der Gottlose dem verschlingt, der gerechter ist als er? Du lässt es den Menschen gehen wie den Fischen im Meer, wie dem Gewürm, das keinen Herrn hat. Also, so schlimm lässt du es mit deinem Volk kommen. Und dann beschreibt er diese Deportationstaktik der Babylonier. Sie ziehen es alles mit der Angel heraus und fangen es mit ihrem Netze und sammeln es mit ihren Garnen. Und verpflanzen Völker, reißen sie heraus aus ihrer angestammten Heimat. Und so ist es ja mit Israel dann auch gegangen. Ich weiß, dass du allmächtig bist. Ich weiß, dass du der Ewige bist. Ich weiß, dass du der Fels bist. Ich weiß, dass du vertrauenswürdig bist. Aber wenn das so ist, Herr, warum lässt du dann zu, dass ich krank bleibe? Warum hast du dann zugelassen, dass meine Mutter gestorben ist, obwohl wir so viel für sie gebetet haben? Warum hast du dann zugelassen, dass der Missionar ums Leben kam und umgebracht wurde, obwohl er noch so viel Gutes hätte tun können in dem Umfeld? Warum hast du es zugelassen, dass der Ehepartner weggelaufen ist? Warum hast du es zugelassen, dass so viel passiert ist, was ich nicht verstehe? Wissen Sie, es gibt Leute, die behaupten, der Blick nach oben, der Glaube an Gott, das sei ein großer Selbstbetrug. Der würde uns über die Wirklichkeit hinwegtäuschen. Hier bei Habakuk sehen Sie, dass genau das Gegenteil stimmt. Gerade weil Habakuk weiß, dass Gott heilig ist. Gerade weil Habakuk weiß, dass Gott treu ist, erscheint ihm dieser Widerspruch umso krasser. Verstehen Sie, wie kann ein heiliger, vollkommener Gott ein so schlimmes Volk wie die Chaldäer benutzen, um sein Israel zu strafen? Das versteht Habakuk nicht. Wie kann ein heiliger Gott zulassen, dass Christen in islamischen Ländern grauenvoll gefoltert und getötet werden? Das versteht Habakuk nicht. Gerade wenn einer Gott kennt und wenn einer weiß, Gott hat seine Leute lieb, dann sieht er das Problem umso schärfer, wenn Gott zulässt, dass ich leide. Mit Gott zu rechnen verkleistert nicht meinen Blick. Mit Gott zu rechnen macht mich nicht naiv. Sondern mit Gott zu rechnen, macht das Problem umso brennender für Habakuk. Der Blick nach unten, direkt auf die Not, der tut weh. Aber dieser zweite Schritt ist auch wichtig. Dass wir Gott unsere Not hinschreien. Dass du Gott sagst, was du nicht verstehst. Dass du deine Fragen nicht einfach in dich reinschluckst und wegdrängst und sagst, na ja, dafür gibt's eben nie eine Lösung, was soll es? Es bringt sowieso nichts. machen wir ein bisschen postmoderne Ablenkungsevent, Multioptionskultur, vergnügen wir uns ein bisschen, versuchen wir das Beste rauszuholen aus dem Freizeitpark Deutschland und alles andere bringt sowieso nichts. Nein, das ist das Verkehrteste, was man machen kann. Gott will, dass wir ihm unsere Fragen sagen. Gott will, dass wir ihm unser Leid klagen. Wir sollen es nicht verdrängen, wir sollen es nicht reinschlucken, sondern wir sollen unsere Hilflosigkeit zugeben. Und genau das macht Habakuk hier. Er sagt, wie Fische, wie Würmer, hilflos ausgeliefert, orientierungslos. Herr, wie passt das zusammen? Wie kannst du mit solchen Leuten wie den Babyloniern deine Geschichte machen? Wie soll das ausgehen? Wie stellst du dir die Zukunft vor? Verstehen Sie, man kann viel über Gott wissen. Und doch bleibt Gott auch für seine Leute immer noch ein Stück verborgen. Das sagt die Bibel an ganz vielen Stellen. Wir können viel über Gott wissen. Wir können ihm persönlich vertrauen, wir können ihn persönlich kennen. Und doch bleibt Gott auch für seine Leute immer noch ein Stück verborgen, solange wir auf dieser Erde sind. Das ist die Wahrheit, aber er lässt uns nicht im Stich. Gott war auch für Bonhoeffer verborgen, als er hoffte, rauszukommen. Und so viele haben gebetet, dass er rauskommen würde. Und er war so ein treuer Zeuge, was haben viele gesagt, für den Glauben an Jesus Christus. Er hat Menschen seelsorgerlich betreut, die seine Mitgefangenen waren. Er hat mit ihnen gebetet, er hat gepredigt in seinem Gefängnis. Er hat Gott wirklich gekannt und er hätte so gern weitergelebt. Er hat sich so darauf gefreut, zu heiraten. Er hatte so viele Pläne und er hätte sicherlich an so vielen Stellen einen guten Dienst tun können. Aber er hat es aus Gottes Hand genommen. Verstehen Sie, ohne dieses Wissen um Gott, ohne den Blick nach oben, bliebe Habakuk, ja, was blieb ihm? Der Strick oder der Suff oder die totale Gleichgültigkeit oder nur noch sich abzulenken oder was blieb ihm? Nichts. Und dadurch, dass Habakuk Gott mitdenken muss, weil er weiß, dass Gott lebt, dadurch wird das Problem für ihn komplizierter. Auf das blinde Schicksal ließe sich so ein Irrsinn viel leichter zurückführen. Aber, und das ist das Wichtigste, er ist mit diesem Problem nicht allein. Er klammert sich an den persönlichen heiligen Gott, den er kennt und der ihm immer genug von sich selbst zu erkennen gibt, dass Habakuk nicht verzweifelt. Ja, Habakuk sieht auch nach unten, er sieht dem Abgrund ins Gesicht. Aber dieser Sumpf kann ihn nicht verschlingen. Das ist das Entscheidende. Die Angst und die Not, auch nachts in der Zelle konnten Bonhoeffer nicht verschlingen. Der Blick nach unten kann Habakuk nicht runterreißen, sondern am Ende, und das ist der dritte Schritt der Habakuk-Methode, bekommt er den Blick wieder frei. Und so steht am Ende dann drittens der Blick nach vorn. Erstens Blick nach oben, zweitens Blick nach unten auf die Not und schließlich der Blick nach vorn. Und das ist der letzte Vers, den Sie hier auf Ihrem Zettel haben. Habakuk Kapitel 2, Vers 1. Als der Prophet merkt, dass er mit seinem ganzen Wissen über Gott, mit seiner ganzen Intelligenz das Problem nicht lösen kann, da gibt er dieses Problem ganz bewusst an Gott ab. Da blickt er wie ein Späher nach vorn und sagt, ich warte auf das, was er mir sagen wird. Das ist dieser Vers, Kapitel 2, Vers 1. Hier stehe ich auf meiner Warte und stelle mich auf meinen Turm und schaue und sehe zu, was er mir sagen und antworten werde auf das, was ich ihm vorgehalten habe. Das ist der Blick nach vorn. Als der Prophet merkt, dass er nicht weiterkommt, sagt er so, Herr, du musst es auflösen. Ich warte auf deine Lösung, Gott. Ich vertraue dir, heißt das. Keine gedanklichen Verrenkungen mehr, keine Spekulationen mehr. Du musst es auflösen und ich weiß, dass du es kannst, Herr. Ich weiß nicht, wie du es machen wirst, aber ich weiß, dass du immer eine Lösung hast. Und wissen Sie, das ist so schön in dieser Situation, da hat Habakuk noch keine Antwort. Er hat noch keine Auflösung. Und das ist genau oft unsere Situation. Wir haben noch manches Bündel auf unserem Rücken, wenn wir ins neue Jahr heute Nacht hineingehen. Wie Habakuk in dieser Situation. Aber er ist nicht resigniert, er ist nicht verzweifelt, sondern er ist voller Hoffnung und Erwartung. Weil er das ganze ungelöste Problembündel wirklich auf Gott werfen darf. Es ist noch da und irgendwie hat er es auch noch selbst. Aber er blickt ihm entgegen und sagt, Herr, Ich warte auf deine Lösung. Ich warte auf deine Zeit. Das ist der Blick nach vorn. Und das hat nichts mit Passivität zu tun. Das bedeutet nicht, dass ich eine Not schönrede. Das heißt nicht Eskapismus, dass ich mich in irgend so eine Privatnische flüchte, in der ich so ein bisschen zwischenzeitliche Ruhe vor der Not habe. Sondern er rechnet mit dem heiligen Gott. Weg vom Problem geht der Blick jetzt. Weg von mir selbst. Weg von meinen ganzen Lösungsversuchungen und Verrenkungen. Und das ist eine ganz aktive Sache. Und das sehen wir zum Schluss daran, dass Habakuk hier zwei Begriffe aus der Militärsprache verwendet. Einmal warte, das ist so viel wie Wachtposten. Ich stehe auf meinem Wachtposten, wächte auf dem Wachtposten. Das sind keine Schlafmützen, sondern die sind hellwach. Habakuk hat sich nicht religiös besoffen gemacht. Er hat sich nicht in so einen Dämmerbewusstseinszustand begeben, wo er das Ganze nicht mehr so kritisch sieht, weil er etwas betäubt ist. Sondern er sagt, ich stehe auf meinem Wachtposten, auf meiner Wache. Er hat gebetet. Und er hat damit gerechnet, dass Gott ihm früher oder später die Lösung zeigen wird. Er wird uns die Lösung zeigen durch die Bibel oder durch andere Menschen, die uns auf etwas hinweisen. Oder dadurch, dass Gott bestimmte Umstände ändert. Oder dass er uns in unserem Herzen plötzlich eine derartige Gewissheit und Getrostheit gibt. Er wird es tun. Und dann auf meinen Wachturm stellen, das ist der zweite Militärbegriff. Von einem Wachturm aus hat man einen weiten Blick. Da ist man ein Stück weit dem Gewühl am Boden enthoben auf dem Wachturm. Habakuk will sich nicht fesseln lassen von seinem Problem. Habakuk will sich nicht fesseln lassen von seiner Angst und von dem, was er unmittelbar vor Augen hat. Und er will sich darüber jetzt auch nicht mehr den Kopf zerbrechen. Er erwartet die Sache, die Lösung von Gott. Er steht auf dem Wachtposten. Er hat Weitblick, weil er auf Gott wartet und mit Gott rechnet. Und möge das Gott uns allen auch so schenken. Wenn Sie das im Glauben wagen und sagen, Herr, ich warte auf deine Lösung. Und ich weiß, dass du es gut mit mir meinst. Herr, bring mich da durch. Und jetzt will ich gespannt Ausschau danach halten, wie du es löst. Dann wird sie das vor viel Kurzsichtigkeit und auch Kleinmut bewahren. Wir haben allen Grund, unseren Blick nach vorn zu richten. Wir haben allen Grund, voller Erwartung zu sein und mit Habakuk zu sagen, ich will spähen und sehen, was er mir sagen wird. Halten wir das fest. Habakuk gibt uns hier gewissermaßen eine Methode mit an die Hand für das neue Jahr. Und ich möchte Ihnen ganz viel Mut machen und mir selbst auch, dass wir diese Methode anwenden. Immer wieder. Da haben Sie Not mit jemandem aus Ihrer Familie und sagen, warum geht das jetzt schon so lange und warum tut Gott nichts? Dann bitte blicken Sie zuerst nach oben. Machen Sie sich zuerst klar, welchem Gott Ihr Leben gehört. Und deswegen ist es so wichtig, dass Sie das klar gemacht haben, dass Ihr Leben diesem Gott gehört. Dass Sie sich zu Jesus Christus, den Gott als die einzige Kontaktstelle uns jetzt geschenkt hat, dass Sie sich an ihn wenden und zu ihm hinflüchten. Blick nach oben. Machen Sie klar, Sie sind nicht in der Hand eines blinden Schicksals, sondern in der Hand eines heiligen, mächtigen Gottes. Und dann der Blick nach unten. Sagen Sie Gott ohne Vorbehalte, was Sie nicht verstehen. Schütten Sie Ihr Herz wirklich vor ihm aus. Sprechen Sie es auch mal vor Gott aus. Und manchmal kann es eine Hilfe sein, es ganz allein zu tun. Einfach nur alleine vor Gott zu stehen. Aber in anderen Situationen kann es auch eine Hilfe sein, dass man einen anderen Christen mit dazu nimmt. Dass man sich mal einem vertrauten Menschen, von dem man weiß, der glaubt, auch an diesen Gott der Bibel anvertraut und sagt, könntest du mal mit mir zusammen beten? Es fällt manchmal einfach leichter. Da gilt auch, geteiltes Leid ist halbes Leid. Könntest du mal dich neben mich stellen und mit mir gemeinsam das vor Gott tragen? Und hier in dieser Gemeinde gibt es viele, die gerne dazu bereit sind, diesen Dienst zu tun. Und die Ältesten und ich als Pastor natürlich auch. Nichts lieber als das. Der Blick nach unten. Gott alles sagen, das Herz ausschütten. Und wenn es zurzeit noch keine Lösung gibt, dann richten Sie diesen Blick nach vorn und sagen Sie, Herr, ich gebe es auf, selber nach einer Lösung zu suchen. Ich gebe es auf, selber die Sache verstehen zu wollen. Ich gebe zu, dass ich am Ende meines Lateins bin. Aber wahrscheinlich willst du mich gerade an dem Punkt haben. Herr, und ich gebe dir die Sache ab. Ich warte gespannt auf deine Antwort. Ich warte gespannt auf deine Lösung. Und Herr, ich weiß, dass meine Sache bei dir wirklich in den allerbesten Händen ist. Dein Wille geschehe. Das, Gott will uns helfen, diesen Schritt zu gehen. Das schaffen wir nicht aus unserer eigenen Kraft heraus. Dazu kleben wir einfach zu stark an unserer eigenen Situation. Aber wenn Gott sieht, er sucht nach meiner Hilfe und dann will er uns helfen, diesen Schritt zu gehen. Und wissen Sie, was mir eine große Ermutigung und ein großer Trost auch war, dass sogar Gottes Sohn selbst, sogar der Herr Jesus Christus, der ja nun ohne jegliche Schuld war und dem eine Macht zur Verfügung stand, wie sie uns nicht gegeben ist, dass sogar der Herr Jesus Christus selbst in einer speziellen Situation kurz vor der Kreuzigung diesen Schritt gegangen ist, als ihm die ganze Last und das Brutale und Schwere dieses Weges ans Kreuz, wo er die Strafe für meine und für ihre Schuld hammerhart getragen hat, wo Gott gewissermaßen alles auf ihn draufgepackt hat. Das können wir gar nicht ermessen, was da geschehen ist an diesem Kreuz. Als ihm das so vor Augen stand, wo er zu seinem Vater gesagt hat, im Garten Gethsemane, diesen ganz berühmten Satz, Herr, wenn es möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Da hat er genau das gemacht. Da hat er den Blick nach vorn gerichtet. Da hat er die Sache endgültig an seinen himmlischen Vater abgegeben. Und er hat gesagt, dein Wille geschehe. Du weißt den Weg für mich. Du kennst die Antwort. Und du führst alles optimal und wunderbar ans Ziel. Jesus, du weißt, wie uns zumute ist. Das ist auch so gut, dass der Herr Jesus das weiß. Er weiß, wie es ihnen zumute ist. Mit der Last, die sie fast nicht mehr aushalten. Und er will ihnen die Kraft dazu schenken, wirklich im Vertrauen die Sache an Gott abzugeben. Und deswegen wollen wir jetzt das Lied singen, das Hedwig von Redern gedichtet hat, die auch unheimlich viele Notsituationen in ihrem Leben mitgemacht hat. Dann ist plötzlich der Vater gestorben, das elterliche Gut ist in Flammen aufgegangen. Ihre ganzen Lebensplanungen wurden innerhalb kürzester Zeit brutal über den Haufen geworfen. Sie hat ganz viel Angst ausstehen müssen. Und doch hat sie diesen Habakuk-Blick bekommen und hat dann das gedichtet, was seitdem vielen, vielen Menschen ganz viel Mut gemacht hat und was auch uns in das neue Jahr hineingeleiten will. Weiß ich den Weg auch nicht, du weißt ihn wohl. Das macht die Seele still und friedevoll. Ist doch umsonst, dass ich mich sorgend mühe, das ängstlich schlägt mein Herz, sei es spät, sei es früh. Du weißt den Weg ja doch. Du weißt die Zeit, dein Plan ist fertig schon und liegt bereit. Ich preise dich für deiner Liebe Macht. Ich rühm die Gnade, die mir Heil gebracht. Du, Jesus, du weißt, woher der Wind so stürmisch weht. Und du gebietest ihm, kommst nie zu spät. Drum warte ich still, dein Wort ist ohne Trug. Du weißt den Weg für mich, das ist genug. Amen.